Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Die Formel 1 zuletzt zu Gast in Silverstone gewesen. Volles Rennwochenende hatten wir auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall nicht so typisch war, eins hat irgendwie gefehlt: der Regen. Der Regen ist ausgeblieben. Wir haben weiterhin kein Wochenende mit Regen gehabt in der Formel 1, beziehungsweise wo die neuen Autos eben auf Regen oder auf Regenreifen raus mussten und wirklich im Regen fahren mussten. Es war ja jetzt auch nicht angesagt, aber britisches Wetter, jeder weiß, es kann dann doch mal ziemlich schnell dann doch nochmal regnen, aber es war so ein bisschen das Gegenteil. Es war relativ warm und wir hatten relativ hohe Temperaturen und durchaus auch ja, Sonne und alles und dementsprechend ja, blieb das eben aus. Trotzdem hatten wir auf jeden Fall ein spannendes Wochenende, ein paar spannende Duelle, wenn ich da an den Sprint zurückdenke. Und ja, ich glaube, die Strecke in Silverstone hat auf jeden Fall nochmal gezeigt, warum es mit eines der besten Rennwochenenden eigentlich jedes Jahr ist, weil diese Strecke einfach mit den Kurven, mit den Kombinationen einfach wirklich zum Racen, zum Überholen einfach einlädt. Das muss man auf jeden Fall so festhalten. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch, wie sonst auch, ein bisschen darüber zu sprechen, über das, was passiert ist. Und wir starten natürlich mit meinem Driver-Rating und fangen da hinten an. Hinten Nico Hülkenberg, eher wieder ein schwieriges Wochenende, ein Jahr nachdem er sich sein Podium in Silverstone sichern konnte. Ja, ging es irgendwie in Silverstone dieses Jahr für ihn ja, nicht so wirklich voran, muss man sagen. Schwieriges Wochenende für ihn. Hinterm Teamkollegen gewesen im Qualifying und auch im Rennen da mit diesem Dreher. Und dann hat er sich versucht zurückzukämpfen. Schlussendlich ist er dann ausgefallen. Und für mich ist es deswegen bei Nico Hülkenberg nur so eine 6 von 10. Weiter machen wir mit Alex Albon. Auch bei ihm schleicht sich momentan so ein bisschen das Bild ein, dass er dann doch eher deutlich teilweise sogar hinter Carlos Sainz unterwegs ist, einfach zu weit weg, zu viele Fehler und deswegen ist es für mich bei Alex Albon auch nur so eine 4 von 10. Konnte das Rennen ebenfalls wie Nico Hülkenberg nicht beenden und ebenfalls nicht beenden konnte es Max Verstappen. Erneut ein Ausfall, er scheint wieder ein Problem zu sein mit seinem Flügel, der irgendwie zu spät eingeklappt ist mit Überschuss und er kam dann nicht mehr um die Kurve quasi und ist dann im Kiesbett gelandet. Ich weiß gar nicht, ich glaube es war Stowe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall vor dem Lando-Stand ist er ins Kiesbett gefallen. Die haben aber super fair noch ihn da respektvoll behandelt, haben ihn noch applaudiert und noch zugerufen. Also das war auf jeden Fall, das lief alles super fair ab. Und Max Verstappen hatte ein schwieriges Wochenende trotzdem, muss man sagen. Im Rennen war er ganz gut unterwegs, lag da dann ja zwischenzeitlich sogar auf Podiumskurs nach dem Problem bei Kimi Antonelli. Und dann kurz vor Schluss eben, ja, verlor er das Auto und damit waren die Podiumschancen weg. Trotzdem war es eher ein schwieriges Wochenende für ihn, weil Isaac Hatcher ziemlich gut unterwegs war dieses Wochenende. Und ja, vor allen Dingen auch im Qualifying dann vor Max Verstappen war. Also das war ein bisschen ungewohntes Bild auf jeden Fall. Max Verstappen hat sich nach diesem Ausfall dann auch wieder sehr, ja, enttäuscht gezeigt vom Auto. Es macht aktuell nicht mehr so viel Sinn für ihn und dementsprechend aktuell schwierig für Max Verstappen. Wir halten das natürlich auf jeden Fall im Blick. Für mich ist dann diesen Wochenende bei Max Verstappen so eine 7 von 10. Man kann über eine 8 von 10 nachdenken, weil das Rennen da war auf jeden Fall schneller als der Teamkollege. Aber im Qualifying und sonst war es eher ein schwierigeres Wochenende für ihn. Dann kommen wir zu den beiden Aston Martins. Ja, da geht irgendwie wieder wenig. Ich für mich bei beiden so eine 5 bis 6 von 10. Einfach schwierig, irgendwie da jetzt wirklich noch was zu sagen, weil irgendwie, ja, sind beide weit weg. Lance Stroll hat es geschafft, Fernando in unserem Qualifying mal wieder zu schlagen. Das zweite Mal jetzt in dieser Saison. Aber auch sonst läuft halt irgendwie wenig und dementsprechend ist es für mich bei beiden auch nur so eine 5 bis 6 von 10. Weiter machen wir dann mit Carlos Sainz, der auch im Williams weiterhin Schwierigkeiten hat. Da läuft es auch einfach nicht so, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Trotzdem wirkt er aktuell definitiv stabiler als Alex Albon, ist da doch auch dann deutlich vor ihm teilweise und deswegen ist es für mich bei Carlos Sainz so eine 7 von 10. Weiter geht's mit Valtteri Bottas. War an diesem Wochenende ein bisschen besser unterwegs, finde ich, als zuletzt. Das hat man eben auch gesehen, konnte Sergio Perez einmal schlagen, auch in einer Qualifying-Session, aber trotzdem fehlt auch bei Cadillac da immer noch ein bisschen was, obwohl man mittlerweile wirklich in der Lage ist, sogar schneller, oder man aktuell sogar schneller ist als die Aston Martins, was, glaube ich, für Cadillac als komplett neues Team durchaus positiv zu werten ist. Für mich ist es bei Valtteri Bottas so eine 6 von 10. Weiter geht's dann mit Kimi Antonelli. Ja, so weit hinten hatte ordentlich zu kämpfen mit Problemen, Strafe etc. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Trotzdem an sich kein schlechtes Wochenende von Kimi Antonelli. Ohne den Problem wäre er auf jeden Fall mindestens mal Zweiter geworden, wenn nicht sogar noch Erster. Und hatte aktuell wirklich ein bisschen Pech, was die Zuverlässigkeit angeht. War auf jeden Fall auch der schnellere Fahrer von den beiden Mercedes-Fahrern. Trotzdem am Ende ja relativ weit nach hinten gefallen. Für mich ist es so eine 8 bis 9 von 10. War jetzt kein, also er hat den Sprintrennen gewonnen, aber ne, keine Pole. Und auch beim Start den Start an Charles Leclerc verloren. Aber trotzdem auf jeden Fall sonst ein gutes Wochenende von Kimi Antonelli. Und hätte er jetzt gewonnen, wäre die WM, glaube ich, auf jeden Fall noch sicherer in seiner Hand gewesen. Aber das, was ihm zugutekommt, auch wenn er jetzt keine Punkte geholt hat, er weiß, es lag nicht an ihm, sondern an ja, eben dem Auto technisch gesehen. Also er kann da auf jeden Fall weiterhin auf seine Fähigkeiten vertrauen. Dann kommen wir zu Sergio Perez. Ja, wie gesagt, macht im Rennen hat er einen besseren Job jetzt gemacht, zuletzt als Valtteri Bottas. Für mich ist so eine 6 bis 7 von 10. Weiter geht's mit den beiden Haas-Piloten. Auch für Haas ist es aktuell eine schwierige Phase, weil man irgendwie nicht so, ja, wirklich voranschreiten kann. Für mich ist es bei Esteban Ocon so eine 6 von 10 und bei Oli Bearman so eine 7 von 10. Und dann machen wir nochmal weiter mit Oscar Piastri, der ein schwieriges Wochenende hinter sich hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall festhalten, war ja noch in Österreich zuletzt ziemlich gut unterwegs. Auch doch deutlich teilweise vor Lando Norris da gewesen. Aber an diesem Wochenende eher hinter Norris gewesen, weiter weg gewesen, dann der Unfall in der, oder die Beschädigung in der ersten Runde weit zurückgefallen, konnte sich dann nicht mehr wirklich nach vorne kämpfen. Für mich ist deswegen bei Oscar Piastri nur so eine 6 von 10. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zur Top 10. Und Platz 9 und Platz 10, ein bisschen überraschend muss ich sagen, das kam dann alles wahrscheinlich auch noch mit dem Safety Car etc. zusammen. Aber und natürlich auch haben die profitiert von den Ausfällen von Max Verstappen, von Kimi Antonelli. Aber Platz 9 und Platz 10 geht an die beiden Alpine-Piloten, sogar Franco Colapinto mit Platz 9 vor Pierre Gasly. Also das muss ich sagen, war wirklich stark, weil im Qualifying wirkte das nicht so, als wenn der Alpine so komplett konkurrenzfähig wäre. Ja, also genau, ich fand, dass die Alpine-Piloten beide nicht so konkurrenzfähig wirkten nach den Qualifying und auch nach dem Sprint. Aber ja, im Rennen lief es dann doch ein bisschen besser, strategisch und alles hat das auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Und Franco Colapinto und Pierre Gasly holten sich dann noch die Punkte. Für mich ist es deswegen bei beiden, ja, durchaus so eine 8 von 10. Weiter machen wir mit Gabriel Bortoleto. Im Gegensatz zu Nico Hülkenberg hatte der nämlich ein richtig gutes Wochenende. Der war die ganze Zeit so, ja, knapp in den Punkten im Rennen, hat dann durch die Ausfälle auch nochmal ein bisschen profitieren können und ist dann bis auf Platz 8 vorgerückt. Starkes Wochenende von ihm auf jeden Fall, ist da super mit der Rennpace unterwegs gewesen. Also irgendwann war mal, als er zu Boxenstopp gekommen ist, ich glaube, er hat da fast gar keinen Platz verloren, weil er sich auch so ein Polster rausgefahren hat. Klar, hat nach vorne hin auch was gefehlt zu den Racing Bulls, aber trotzdem ein richtig starkes Wochenende auf jeden Fall von Gabriel Bortoleto und deswegen ist es für mich bei ihm auf jeden Fall auch so eine 9 von 10. Dann machen wir weiter mit Liam Lawson und Arvid Lindblad, die beide auch wieder richtig stark unterwegs waren. Generell die Racing Bulls aktuell mit eines der überraschenden Überraschungsteams, würde ich sagen. Die sind aktuell konstant in den Punkten und ich finde auch, dass beide Fahrer einfach sehr konstant wirken. Im Qualifying war Arvid Lindblad ein bisschen schneller, war ja auch für ihn sein erstes Heim Grand Prix Wochenende und im Rennen war dann Liam Lawson ein bisschen weiter vorne, hatte da die Nase vorn. Aber ich finde trotzdem, dass beide einfach einen super, super guten Job aktuell machen und deswegen ist es für mich bei beiden auch eine 9 von 10 an diesem Wochenende. Und dann machen wir weiter mit Isa Katscha auf Platz 5, der auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr zufrieden sein kann mit seinem Wochenende. War sehr nah dran an Max Verstappen, beziehungsweise konnte ihn sogar in der einen oder anderen Session schlagen. Jetzt im Rennen natürlich auch aufgrund des Ausfalls, wäre er aber eigentlich hinter ihm gewesen, aber trotzdem ist auch ein gutes Rennen auf jeden Fall gefahren und deswegen ist es für mich bei Isa Katscha auf jeden Fall auch sowas Richtung 9, 8 bis 9 von 10. Platz 4 geht an Lando Norris, der sich wahrscheinlich natürlich mehr erhofft hatte nach dem Sieg im letzten Jahr, aber trotzdem, wenn man dann mal so schaut, was ja drin gewesen oder was möglich war mit dem McLaren, glaube ich, dann hat er auf jeden Fall das Maximum rausgeholt. Im Qualifying wäre vielleicht noch ein Tick mehr drin gewesen. Im Rennen hat er dann, glaube ich, schon wirklich das Maximum rausgeholt. Platz 3 im Sprint, würde ich sagen, so das Highlight des Wochenendes. War da wirklich richtig gut unterwegs. Hätte ich nicht gedacht, dass er da noch in der Lage ist, das zu halten, weil da viele eng dran waren, sowohl George Russell als auch Max Verstappen, Charles Leclerc noch irgendwie so dahinter. Ja, auf jeden Fall auch besser als der Teamkollege an diesem Wochenende. Und das für mich, deswegen ist es für mich bei Lando Norris auch so eine 9 von 10 an diesem Wochenende. Platz 3, Lewis Hamilton. Ja, bisschen ärgerlich für ihn, hat den Platz quasi noch verloren. In dem Sinne, weil er anders als eben Lewis Hamilton, anders als George Russell eben zur Box gekommen ist bei diesem Safety Car. Es gab dann aber nicht mehr diesen Reset, deswegen konnte er von seinen frischen Reifen nicht Gebrauch machen. Und ja, ist dann nur auf Platz 3 gelandet für mich an diesem Wochenende. Ja, so eine 7 bis 8 von 10, schon in Richtung 8 von 10. Guten Sprint auf jeden Fall gefahren mit der Pole Position, aber übers Wochenende hinweg hat er dann so ein bisschen das Momentum verloren, finde ich. Und das ist so ein bisschen auf die Seite eher von Charles Leclerc gerutscht, der dann eben auch das Rennen gewinnen konnte. Also da konnte er nicht ganz die Pace mitgehen und deswegen, ja, in dem Hinblick vielleicht das zweite Teil des Wochenendes eher ein bisschen enttäuschender. Der erste auf jeden Fall ein bisschen besser. Platz 2. Überraschend ging er dann doch irgendwie an George Russell. Zwischenzeitlich ist er ja wirklich mal zurückgefallen, hatte auch irgendwie mit Pech, Problemen etc. zu kämpfen. Aber konnte sich dann auf jeden Fall wieder nach vorne boxen, hat natürlich auch profitiert von den Ausfällen vom Safety Car, ist dann nicht zu Boxenstopp gekommen. Auch auf jeden Fall strategisch durchaus eine gute Entscheidung vom Mercedes-Team gewesen und ihm. Für mich ist es trotzdem am Ende nur so eine 7. Vielleicht, wenn man kann auf jeden Fall schon über eine 8 von 10 nachdenken nach dem Rennergebnis, aber trotzdem war es halt irgendwie performancemäßig eigentlich zu wenig, muss man sagen, weil er schon relativ deutlich hinter dem Teamkollegen war, auch im Qualifying langsamer als die Ferrari-Piloten war. Hatte dann am Ende ja eine gute Strategie, ist da gut noch vorbeigefahren, aber ja, das glaube ich, muss man auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann kommen wir zu Platz 1 und das ist Charles Leclerc. Sehr gutes Rennen auf jeden Fall gefahren. Kann man nichts gegen sagen, auch ein gutes Qualifying. Zunächst beim Sprint noch nicht so ganz am Start gewesen, muss man sagen. Das hat er doch noch hinter Norris, hinter Verstappen etc. gewesen. Aber trotzdem hatte da auf jeden Fall ein gutes Wochenende. Deswegen ist für mich bei Charles Leclerc so eine 9 von 10. Genau, und das damit also zum Driver-Rating nach dem großen Preis von Silverstone. Wie gesagt, wir hatten auf jeden Fall einiges, oder es war auf jeden Fall einiges los. Das kann man natürlich auf jeden Fall wieder festhalten. Und auch in Silverstone an der Strecke war natürlich super viel los. Ist sowieso immer ein Rennen, wo viel los ist, Tribünen so gut wie komplett voll und auch an diesem Wochenende gab es tatsächlich nochmal einen neuen Zuschauerrekord. Ich glaube, pro Tag waren über 180.000 da und am Ende waren dann oder wurde ein neuer Zuschauerrekord mit über 500.000 Besuchern ja festgestellt, erreicht und ja, ist auch einfach ein schönes Bild zu sehen. Also man muss wirklich sagen, Silverstone ist schon immer sehr voll. Man hat da natürlich viele Möglichkeiten, sowohl Naturtribünen als auch auf normalen Tribünen, auf gebauten Tribünen, ist da einfach immer super viel los. Und ja, war auf jeden Fall schön zu sehen. Für Silverstone natürlich auch eine schöne Sache, dass man gleich fünf britische Fahrer am Start hat und irgendwie auch so eine gewisse Bandbreite an britischen Fahrern, ne? Man hat so natürlich den britischen Fahrer mit Lewis Hamilton, den erfolgreichsten vielleicht jemals in der Formel 1. Mit seinen Siegen, der natürlich auch in Silverstone immer sehr erfolgreich ist. Man hat zwei, ja, gestandene Fahrer mit George Russell und Lando Norris, die auch schon den einen oder anderen Erfolg wirklich feiern konnte. Lando Norris als Weltmeister natürlich mit dabei. Und man hat halt so zwei junge, aufstrebende Fahrer mit Arvid Lindblad und Olli Bärmann, die wirklich einen richtig guten Job in ihrem Team jeweils machen und dementsprechend da auf jeden Fall natürlich auch, ja, richtig gut unterwegs sind. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung, die man da hat. Und man merkt auch, dass die natürlich für ihre britischen Fahrer da sind, die anfeuern etc. Aber es war trotzdem auch eine sehr respektvolle Atmosphäre. Ich habe es gerade schon mal mit Max Verstappen und dem Landus erzählt. Und ja, deswegen das auf jeden Fall natürlich auch schön volles Haus, wie gesagt. Und ein sehr prägnantes Zeichen auf jeden Fall natürlich auch der Lando Stand, also die Tribünen von Lando Norris, die es dieses Jahr ebenfalls wieder gab. Nachdem es ja letztes Jahr das Debüt gab für die Tribüne, gab es in diesem Jahr eben erneut nochmal diesen Lando Stand. Voll mit Lando Norris-Fans. Da hat man diese T-Shirts bekommen. Dementsprechend waren die sehr, sehr gut auf jeden Fall zu sehen. Diese Neonfarbe. Und das war einfach echt ein schönes Bild. Da war, glaube ich, wirklich eine richtig gute Stimmung, so wie das im Fernsehen aussah. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ist auch besonders, weil, ja, die anderen britischen Fahrer, klar, die haben natürlich auch ihre Fans auf den Tribünen und sowas, aber das sticht dann doch nochmal so ein bisschen heraus. Und es war echt verrückt und man hat auch gesehen, dass Lando Norris sich da wirklich sehr, sehr gefreut hat über die ganze Unterstützung von seinen Fans. Also das war auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen. Wird es dann, schätze ich, in den kommenden Jahren auf jeden Fall auch nochmal geben. Der wurde ja generell auch nochmal ausgeweitet vom letzten Jahr auf diesem Jahr. Sind auch nochmal Plätze, Tribünen dazugekommen. Also der weitet sich auf jeden Fall weiterhin aus und scheint auf jeden Fall sehr beliebt zu sein. Und ja, sah auf jeden Fall sehr cool aus und man hat es auf jeden Fall erkannt mit dem Neonfarben, das ist glaube ich klar. Und wenn wir dann ja vom vollen Haus sprechen, einer, der aktuell auch voll mit dabei ist, ist natürlich Kimi Antonelli, aktuell noch WM-Führender. Es liegt jetzt quasi ein Sieg zwischen Kimi Antonelli und George Russell, denn Kimi Antonelli ja erneut irgendwie wieder im Pech, nachdem es in Barcelona ja auch früh zu Ende war. Oder was heißt früh zu Ende war, aber zu früh zu Ende war für Kimi Antonelli aufgrund eines technischen Ausfalls. Ja, ist es jetzt an diesem Wochenende auch wieder zu Problemen gekommen, hatte ja nach dem Boxenstopp mit einem Problem am Auto, mit einem technischen Problem zu kämpfen. Fiel immer weiter zurück. Es sah wirklich danach aus, als wenn er ganz aufgeben müsste, aber er wollte unbedingt nochmal weiterfahren. Zeigt natürlich auch nochmal, wie sehr er dann ja auch kämpft für diesen, selbst wenn es nur ein Punkt gewesen wäre. Aber wir haben auch in der letzten Saison gesehen, das kann echt wichtig werden. Auch ein Punkt kann über die WM entscheiden, wenn man, ne, schaut, wie knapp das zwischen Norris, Verstappen und Piastri im letzten Jahr war. Deswegen ist das natürlich auf jeden Fall die richtige Einstellung. Hatte aber natürlich auch eine gewisse. Also war natürlich auch schon gefährlich vom Team, weil Kimi Antonelli mit einem durchaus angeschlagenen Auto da weiterhin mit sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs war. Also vor allen Dingen am Anfang, als das Problem auftrat, sah es wirklich nicht so gut aus. Also da ist das Heck war sehr, sehr rutschig und sehr, sehr wackelig. Das kann natürlich auch mal echt schnell nach hinten losgehen. Also da muss man auf jeden Fall als Team auch aufpassen und dann nicht den Fahrer und den Fahrer zur Not dann auch bremsen, weil der ist natürlich vielleicht jetzt nicht den kompletten Rundumblick hat. Der hat ein Ziel vor Augen, in dem Fall möglichst viele Punkte holen, um die WM zu gewinnen. Und da, das glaube ich auf jeden Fall auch wichtig, aber das wird man bei Mercedes natürlich auch im Hintergrund auf jeden Fall ja, sondiert haben, auf jeden Fall sich darauf fokussiert haben, dass das auf jeden Fall alles trotzdem noch sicher ist für ihren Fahrer. Und ja, am Ende. Aufgrund des Problems hatte er ja mit diesen Track Limits zu kämpfen. Da gab es dann ja auch noch mal durchaus ein paar Diskussionen. Sollte das wirklich als Track Limit zählen? Prinzipiell bin ich von der Sache auch nicht so überzeugt, dass solche Ausritte wirklich als Track Limit zählen, weil man dadurch ja wirklich keinen Vorteil hat. Er musste die Abkürzung nehmen, weil sein Auto kaputt war und hat vermutlich eher mehr dadurch verloren. Nicht nur vermutlich, sondern hat eher mehr dadurch verloren, als dass er gewonnen hat. Aber ich finde es mittlerweile sind sie ja so auf diesem Kurs, dass sie sagen, ja, egal wann man die Strecke verlässt, egal aus welchem Grund, ob man davor oder nachher rauszieht, die Rundenzeit wird gestrichen, man kriegt einen Strich bei den Track Limits und mittlerweile finde ich es auch okay, weil man, finde ich, diese Linie jetzt einfach durchziehen muss. Es gab da auch schon immer wieder heikle Situationen, wo Fahrer rausgedrückt wurden und dann dadurch Track Limits bekommen haben, obwohl es gar nicht ihre Schuld war. Sowas ist auch ähnlich wie bei Kimi Antonelli jetzt, ne? Es war an sich nicht seine Schuld, weil sein Auto kaputt war. Aber da muss man es halt auch einfach durchziehen und Ja, das macht man bei der Formel 1 so. Ich glaube, dann ist es auf jeden Fall okay. Und ja, Piastri, sag ich schon, Kimi Antonelli ist dann eben also dem Safety Car so zum Opfer gefallen, weil dadurch, also er hatte die 5 Sekunden ja, glaube ich, auf Franco Colapinto fast rausgefahren, aber aufgrund eben dieser Strafe ist er dann zurückgefallen, weil durch Safety Car sind dann die Abstände natürlich super eng und er ist dann nach hinten durchgereicht worden. Ärgerlich für ihn, es wäre jetzt nur ein Punkt gewesen, trotzdem generell auf jeden Fall ein ärgerlicher Ausgang für ihn. Ich glaube aber, dass er trotzdem dann auch jetzt nicht am kommenden, aber darauf dem Wochenende in Spa auf jeden Fall wieder zurück sein wird, weil aktuell ist Kimi Antonelli, auch wenn er immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat, durchaus in einer sehr, sehr guten Form und da ist auf jeden Fall noch was mehr drin. Genau. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Nächste Woche gibt es dann natürlich die Vorschau auf den großen Preis von Spa in Belgien, eines der traditionsreichsten Rennen der Formel 1. Und damit würde ich sagen, ja, kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.